Deutschlandradio Kultur. Kakadu, Medientag.
Herzlich willkommen zum Kakadu Medientag. Bei uns geht's heute um Bosse, Babys, bare Münze, Bücher und Boten. Alles mit B. Ja, wir haben die Themen heute mal nach den Anfangsbuchstaben ausgewählt. Und mein Name ist Patricia. Nee, Quatsch. Also es geht heute aber tatsächlich um Bücher. Unsere Kakadu-Lese-Crew hat wieder Tipps. Es geht um alte Berufe, beziehungsweise wie man früher, als es noch kein Internet gab, Informationen bekommen hat, mit Boten nämlich, also Menschen, die von Dorf zu Dorf liefen, oder mit Tauben.
Man konnte ihnen halt Sachen beibringen, dass sie halt zurück nach Hause kommen, so wie bei Harry Potter eine Eulerie, nur dort eine Tauberie.
Und mehr über die früheren Boten später in der Sendung. Außerdem geht es um ein echt schräges Baby. Boss Baby. Ab Donnerstag im Kino ist wirklich alles andere als normal.
Du kannst sprechen.
Furzpupskacker.
Ah!
Ich regle das mit dem KIND.
Wer bist du?
Ich habe eine Mission. Es gibt nicht genug Liebe für uns beide. Mein Job ist es, den Grund dafür rauszufinden. Besorg mir einen doppelten Espresso und guck, ob man hier irgendwo anständiges Sushi kriegt. Ich würde töten, wenn ich dafür eine Spicy Tuna Roll kriegen würde.
Die Filmkritik hört ihr gleich im Kakadu. Und dann, und das ist echt der Hammer, seit gestern in allen Medien und darum natürlich heute auch am Kakadu Medientag dabei. Gestern wurde in einem Museum in Berlin eine Münze gestohlen. Da denkt man noch, naja, mein Gott, so eine kleine Münze, kann doch mal passieren. Nee, 100 Kilo schwer, aus purem Gold, fast 4 Millionen Euro wert. Und das ist so ein irrer Diebstahl und so eine irre Münze, da sprechen wir gleich drüber, mit jemandem von dem Berliner Bode-Museum, gleich nach Musik von Dota. Und der Song heißt Diebe.
Du verriegelst den Tresor.
Es passierte in der Nacht von Sonntag auf Montag und die Geschichte klingt wirklich so, als ob sie bei den drei Fragezeichen oder fünf Freunden passiert wäre. Diebe klettern offenbar über die S-Bahn-Gleise in das Berliner Bode-Museum. Da sind Skulpturen ausgestellt, aber auch Bilder und jede Menge Münzen. Und das Museum ist natürlich gesichert, weil das ja alles wertvolle Sachen sind. Aber die Diebe kommen irgendwie rein, wie, weiß man noch nicht. Und sie stehlen eine Münze. Und zwar nicht irgendeine, sondern die größte Goldmünze des ganzen Museums. Einen halben Meter Durchmesser, 3 Zentimeter dick und 100 Kilo schwer. Außerdem aus fast purem Gold. Sie steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Ein Millionenkuh. Die Münze ist rund 4 Millionen Euro wert. Und am Kakadu-Telefon ist jetzt Professor Dr. Bernhard Weißer, Direktor des Münzkabinetts vom Berliner Bode-Museum. Hallo, einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was ist denn das für eine irre Münze und warum ist die so groß?
Die Canadian Mint war stolz darauf, dass sie Gold in hoher Reinheit hergestellt haben. Nicht nur 99,99%, sondern 99,999%. Also nochmal eine weitere neun hinter dem Komma. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen die größte Münze und schwerste Münze, die es überhaupt in der Welt gibt. Das haben sie 2007 getan und haben das Bildnis von der Queen drauf getan.
Jetzt ist das ja nichts, was einfach so ins Portemonnaie passt. Also die war nie zum Bezahlen gedacht, oder?
Man hätte damit bezahlen können, 1 Million kanadische Dollar, hätte damit irgendwo hingehen können und das ausgeben können, aber das hat natürlich keiner getan, weil der schiere Goldwert, der Materialwert sehr viel höher ist als diese 1 Million kanadische Dollar.
Und zwar um die 4 Millionen Euro. Seit gestern Nachmittag war bei Ihnen da im Museum die Polizei unterwegs und hat Spuren gesichert. Man hat ja auch eine Leiter und eine Schubkarre gefunden vor dem Museum an der S-Bahn, die die Täter vermutlich benutzt haben, um diese Münze abzutransportieren. 100 Kilo, kann die eigentlich einer alleine tragen oder muss man die im Grunde so rollen oder ich weiß nicht?
Genau, das kriegt die Polizei gerade raus und ist den Tätern auf der Spur und wir hoffen natürlich das Beste, dass sie sie möglichst schnell schnappen und geben die Hoffnung nicht auf, dass die Münze dann doch weitgehend unbeschadet ins Museum wieder zurückgelangt.
Aber nochmal zum Gewicht. Haben Sie mal versucht, die anzuheben, als sie noch da war? 100
Nein,
Kilo schafft man nicht, ne?
Wir sind natürlich ganz vorsichtig mit der Münze auch umgegangen. Und wir haben damals, als wir die Münze installiert haben, haben wir 4 starke Männer gebraucht, Schränke von Männern, die für Kunsttransporte spezialisiert haben, die diese Münze dann aufwendig bewegt haben.
Jetzt ist sie geklaut worden und die ist aber ja so groß und so bekannt, die ist ja auch seit gestern in allen Zeitungen. Was machen denn die Diebe jetzt damit? Das erkennt doch jeder sofort, dass die gestohlen ist.
Die Diebe haben jetzt ein Problem. Und ich möchte nicht in ihre Haut stecken.
Okay, Sie haben vermutlich aber ja Angst, weil Gold, man weiß das von Metallen, man kann das einschmelzen lassen, dann haben die einen Riesenbatzen Gold und keiner kann mehr erkennen, dass das mal die Münze war.
Das wäre eine Möglichkeit.
Okay, wir wollen Ihnen nicht noch einen Tipp geben, ne? Spektakulärer Münzraub im Bode-Museum in Berlin. Wir sprachen darüber mit Professor Dr. Bernhard Weißer, Direktor des Münzkabinetts vom Berliner Bode-Museum. Vielen herzlichen Dank und vielleicht haben wir ja auch Glück und die Münze findet sich wieder an.
Das würde ich mir wünschen, dass wir bald darüber wieder miteinander reden.
Das machen wir dann. Tschüss erstmal.
Tschüss.
Nach einem echten und im wahrsten Sinne des Wortes Kriminalfall machen wir jetzt gleich weiter mit einem ausgedachten, und zwar einer ausgedachten Agentengeschichte. Ab Donnerstag im Kino Boss Baby. Und mehr dazu erfahrt ihr gleich.
Ich sag heute mal, was abgeht.
Ich habe die Chefmütze auf, obwohl gleich hat hier ein Baby die Chefmütze auf. Ein Baby kommt neu in eine Familie und entpuppt sich dann als alles andere als ein Baby, sondern ist in Wirklichkeit ein Undercover-Agent. Das klingt verrückt und darum geht es in dem neuen Kinofilm Boss Baby. Es basiert auf einem preisgekrönten Bilderbuch, ist ein Animationsfilm, ziemlich schräg und witzig und auch in 3D anzugucken. Ab Donnerstag läuft der Film im Kino und Kakadu Reporterin Gabriela Grunwald hat das Boss-Baby schon mit ein paar Drittklässlern aus der Kölner GS Ildefons-Herwegen-Grundschule sich angeguckt und hier ist ihre Filmkritik.
Tim ist der glücklichste 7-jährige Junge der Welt. Er hat nämlich die tollsten Eltern. Sie lieben ihn über alles, lesen ihm jeden Abend vor und singen ihn in den Schlaf. Sie machen einfach alles mit ihm zusammen. Doch eines Tages bringen sie ein Baby mit nach Hause.
Tim, sieh mal, wer hier ist.
Das ist dein neuer kleiner Bruder.
Tim ist entsetzt, traurig und so richtig sauer, weil sich plötzlich alles nur noch um das Baby dreht. Aber es kommt noch schlimmer, denn das Baby verhält sich irgendwie merkwürdig.
Es wurde halt als Erwachsener geboren. Also es ist ziemlich verrückt auch. Also es ist jetzt nicht so ganz normal.
Tim versucht seinen Eltern klarzumachen, dass mit dem Baby etwas nicht stimmt.
Er nimmt das ganze Haus in Besitz. Seht ihn euch an. Er trägt einen Anzug. Er ist wie ein kleiner Mann. Und er hat einen Aktenkoffer. Findet das hier sonst keiner, keine Ahnung, irgendwie verrückt?
Eines Nachts hört Tim eine Stimme. Und so findet er heraus, dass das Baby sprechen kann. Sofort will er mehr wissen.
Wer bist du?
Sagen wir einfach, ich bin der Boss.
Wart's nur, bis Mom und Dad das rauskriegen.
Nein, die Erwachsenen bekommen nichts mit. Doch Tim erfährt die ganze Wahrheit. Boss Baby kommt nämlich von einem geheimen Ort, wo es besondere Babymilch gibt. Es benimmt sich daher wie ein Erwachsener. Und Boss Baby ist auf einer geheimen Mission unterwegs. Denn es gibt eine Babykrise, wie er seinen Babyfreunden erklärt.
Wisst ihr, Babys kriegen nicht mehr so viel Liebe wie früher.
Wieso nicht?
Ich präsentiere unsere Todfeinde. Hundewelpen. Oh. Nein, nein! Genau das ist das Problem. Das ist ein Krieg. Die Hundewelpen gewinnen und die Babys verlieren.
Die anderen Babys sind allerdings keine große Hilfe. Um den Bösewicht aufzuhalten und dessen Pläne, den perfekten Hundewelpen zu erschaffen, zu verhindern, dafür braucht Boss Baby seinen älteren Bruder Tim. Die beiden müssen sich also zusammenraufen. Aber müssen sie sich auch mögen?
Sie denken, wir hassen uns.
Hass ist ein großes Wort. Es ist groß, aber das Richtige.
Wir müssen sie davon überzeugen, dass wir uns...
Links liegen lassen?
Nein.
Leiden können?
Nein.
Du meinst doch nicht...
Uns lieb haben.
Nein, das ist widerlich.
Am Ende fällt es den Brüdern gar nicht so schwer, zusammenzuhalten und einen Plan auszutüfteln, um die Babykrise zu verhindern. Und naja, irgendwie die Welt ein bisschen zu retten. Wie die beiden das schaffen, das seht ihr euch am besten selbst an. Denn der Animationsfilm Boss Baby ist zwar manchmal total überdreht, aber er erzählt auch, was im Leben wichtig ist.
Dass man nicht immer an eine Sache denken soll, sondern auch an seine Familie und auch an seine Geschwister denken soll.
Die Schüler der Kölner Grundschule Ildefons-Herwegen waren begeistert.
Mir hat der Film sehr gut gefallen, weil er einfach auch lustig war.
Mir hat es auch gut gefallen, weil er halt lustig war und er hat auch viel unterhalten.
Weil es halt auch cool war und weil es halt auch eine gute Geschichte war. Und ja, es war einfach auch witzig und abwechslungsreich.
Die 3D-Effekte sind cool.
Mir hat der Film auch gut gefallen, weil das Baby lustig war und die sich dann am Ende sich ganz gerne hatten.
Also durchweg Lob von unseren Kakadu-Kinokritikern. Boss Baby ab Donnerstag im Kino zu sehen.
Ja, bist du?
Sagen wir einfach, ich bin der Boss.
Nein, ich bin der Boss. Ihr hört den Kakadu-Medientag und jetzt geht es um Kommunikation. Laut Lexikon der Austausch oder die Übertragung von Informationen. Also, wenn ihr euch mit euren Eltern darüber unterhaltet, dass eine 4 in Mathe nur relativ schlecht ist, ist das Kommunikation. Wenn ihr Zeitung lest, Radio hört oder Fernsehen guckt, dann sind das alles Kommunikationsmedien, die euch Informationen weitergeben. Aber wie war das eigentlich früher, als es noch kein WhatsApp, SMS, Internet oder Telefon gab? Woher hatten die Menschen ihre Informationen über alles, was in der Welt so passiert? Zum Beispiel, und darum geht es heute in unserer Kommunikationsreihe von Kakadu-Reporterin Annette Bäßler, durch Boten.
Sprechen, senden, schreiben, schicken.
Wie Nachrichten um die Welt gehen.
In einem Wort, Kommunikation.
Kommu.
Was? Kommunikation!
Von Königsboten und Brieftauben. Kommunikation in alter Zeit.
Da gab es keine Handys und Telefone.
Man konnte nicht skypen.
Ja, da gab es auch keine Faxgeräte, da gab es nix.
Aber reden konnte man.
Hört ihr Leute, hört, der König spricht. Ein jeder Untertan sei verpflichtet, ab sofort ein Zehntel seiner Ernte am königlichen Hofe abzugeben.
Oh nee, schon wieder neue Steuern. Komm, wir gehen, das will ich gar nicht hören.
Mann, bist du verrückt. Wenn wir jetzt nicht zuhören, wissen wir gar nicht, was los ist.
Recht hat die Frau. Denn dieser laute Mensch da auf dem Marktplatz war früher ungeheuer wichtig. Er war ein Bote. Und damit so etwas wie eine Zeitung auf zwei Beinen. Fürs ganze Dorf, für die ganze Stadt.
Bote müssen auch eine ganz laute Stimme haben, damit auch ganz viele auf dem Markt sie hören. Also die laut schreien kann und halt nicht so schnell Halsschmerzen bekommen.
Hört ihr Leute, hört. Ich bringe Neuigkeiten.
Die erste Aufgabe, die sie hatten, ist wirklich Nachrichten zu übermitteln. Das heißt, sie haben beispielsweise von einem fernen Schauplatz, das kann ein Kriegsschauplatz gewesen sein, es kann aber auch aus wirtschaftlichen Gründen gewesen sein, die Aufgabe gehabt, eine Nachricht möglichst schnell zu transportieren.
Das ist Oliver Götze, stellvertretender Direktor im Museum für Kommunikation in Berlin. Er kennt sich mit Boten aus. Boten gab es schon immer. Im alten Ägypten, bei den Römern im Mittelalter.
Wenn dann jemand gereist ist, dann hat er natürlich häufig auch Botschaften mitgenommen und das konnten ganz unterschiedliche Boten gewesen sein.
Es gab Königsboten, Wanderprediger, Bänkelsänger, auch Metzgergesellen, die durchs Land zogen und Neuigkeiten und Informationen verbreiteten, wie eine Zeitung eben oder wie heute auch das Internet. Boten lebten gefährlich. Oft waren sie zu Fuß oder auf dem Pferd unterwegs. Tiefe Schluchten, reißende Flüsse und wilde Tiere kreuzten ihre Wege quer durch das Land.
Noch viel schwieriger waren dann sicherlich Räuber oder einfach auch die Widrigkeiten des Wetters. Wege können schlammig werden, sie können unpassierbar werden. Und insofern gab es eine Fülle von Möglichkeiten, wie man vielleicht nicht an sein Ziel gelangte.
Wo bleibt denn dieser verdammte Bote? Das dauert ja wieder ewig.
Herr, die Stadt ist von Feinden umstellt. Der Bote kommt nicht durch.
Eine Taube war eine Postbote früher.
Man konnte ihnen halt Sachen beibringen, dass sie halt zurück nach Hause kommt. So wie bei Harry Potter eine Eulerie, nur dort eine Tauberie.
Na, letztlich geht es bei der Nachrichtenübermittlung ja einfach um Sicherheit und um Schnelligkeit. Und da hatte die Taube natürlich einige Vorteile, insbesondere wenn es um belagerte Städte oder Ähnliches ging. Letztlich hatten beide Vorteile. Der Bote konnte im Gegensatz zur Taube nämlich auch noch einen Kommentar abgeben. Das konnte die Taube dann nicht.
Von Boten und Tauben. Kommunikation früher, heute und morgen. Weitere Folgen unserer Kommunikationsserie bekommt ihr an den nächsten Medientagen hier im Kakadu zu hören. Und der Kakadu und Co., die können ja erstaunlicherweise auch kommunizieren.
Hallo?
Oh, toll, Kakadu. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das klappt.
Was denn?
Aber sieh da, du hast dich dran gehalten. Prima, super. Vielen Dank.
Was? Wieso? Worum geht's?
Dass du mir das letzte Stück Schokolade wirklich aufgehoben hast, statt es selbst zu essen. Ich bin begeistert.
Moment. Das letzte Stück Schokolade ist meins.
Was?
Meins.
Wirklich? Und was war das dann vorhin?
Was denn?
Ja, du hast mir feierlich versprochen, das letzte Stück Schokolade hebst du auf. Und zwar für mich.
Ach so, ja, da hast du recht.
Ja, na also, und dann her damit.
Ja, auf keinen Fall.
Aber versprochen ist versprochen.
Genau, ich hab mich da versprochen. Das letzte Stück Schokolade schmeckt besonders gut.
Ist der ausgebufft, dieser Kakadu. Aber apropos versprochen, ich hatte versprochen, dass es heute auch noch neue Lesetipps von unserer Kakadu-Lesecrew gibt. Und da habe ich mich nicht versprochen. Die kommen nämlich jetzt. Wir suchen uns immer ein Oberthema und stellen euch dann Bücher dazu vor. Heute Bücher über die Neuen. Das kennt ihr vielleicht, solche Situationen. Irgendjemand kommt neu in euer Leben und alles verändert sich. Ein neues Baby, wie vorhin in dem Film Boss Baby. Oder ein neuer Mitschüler. Und dann kann das gut sein mit dem oder der Neuen. Es kann aber auch total in die Hose gehen und Ärger bedeuten. Und genau darum geht es in dem ersten Buch, das euch Carlotta vorstellt. Das Jahr, in dem ich lügen lernte.
Das Buch beginnt mit dem Satz: In dem Jahr, als ich 12 wurde, lernte ich zu lügen.
Und worum geht es in diesem Buch von Lauren Walk?
Also es geht um ein Mädchen, Annabelle, das in einem kleinen Dorf wohnt, wo eigentlich alles ruhig ist.
Annabelle, vielleicht auch eher Annabelle genannt, lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf in Pennsylvania, in Nordamerika. Es ist ein ruhiges und geborgenes Leben.
Aber dann kommt ein neues Mädchen hinzu.
Betty heißt die Neue.
Also sie ist eher so der Typ, der eben anderen eher wehtut, den Schwächeren, um eben zu kriegen, was sie will. Und da Annabelle anscheinend die Schwächere ist, bedroht sie sie und sagt, wenn irgendjemand etwas erfahren sollte, dann wird ihren Brüdern zu Schaden kommen.
Es sind vor allem ihre Brüder Henry und James, um die Annabelle Angst hat.
Sie ist ja ganz verschreckt und versucht, das irgendwie zu regeln. Aber dann denkt sie sich irgendwie, ey komm, die ist so doof, ich hör einfach damit auf.
Annabelle hört nicht mehr auf Bettys Befehle, doch Betty gibt nicht auf. Sie spielt weiterhin ein nettes Mädchen, quält aber Annabelle und versucht mit Lügen und falschen Anschuldigungen die Stimmung im Dorf zu vergiften.
Ich glaube, der einzige Grund, warum sie das macht, und zwar, weil es ihr einfach Spaß macht, andere zu quälen und sie im Leiden zu sehen.
Betty gelingt es schließlich, alle Dorfbewohner gegen den Außenseiter Toby aufzubringen. Annabelle muss handeln. Das bisher eher ruhige und ehrliche Mädchen greift zu neuen Methoden. Sie schweigt nicht mehr, sie beginnt selbst zu lügen.
Also ich fand, das Buch war so geschrieben, dass man sich das auch sehr gut vorstellen konnte. Also man hatte so die Bilder vor dem Kopf, was da eben so passiert.
Trotzdem bekommt das Buch von Carlotta keine volle Punktzahl, keine 6 Kakadus.
Ungefähr 4,5, weil das Buch ist zwar sehr gut geschrieben, aber es ist eben, wie soll man sagen?
Und dann erklärt Carlotta, dass sie sich einfach einen anderen Schluss gewünscht hätte. Denn in dem Buch gibt es kein wirkliches Happy End. Doch Annabelle ist in diesen schwierigen Zeiten ein kleines Stück erwachsen geworden.
Und das Buch würde ich so ungefähr ab 12 empfehlen.
Korrekt!
Das nächste Buch richtet sich eher an jüngere Leserinnen und Leser.
Ich heiße Laura Maria, 8 Jahre alt. Und ich stelle euch heute das Buch vor, mein Bruder, die Neuen und ich.
Wer sind denn die Neuen?
Die Neuen sind Pflegekinder, die dann zu der Familie kommen, wenn ihre Eltern zum Beispiel...
Es gibt viele Gründe, warum immer wieder für ein paar Tage oder auch Monate Pflegekinder in der Familie von Ton wohnen. Doch die Gründe sind dem jungen Ton eigentlich egal. Sein Bruder Jan und auch er haben keine Lust mehr, ihre Eltern zu teilen und sich immer wieder auf die Neuen einzustellen.
Weil jedes Kind anders ist... Und sie müssen sich immer wieder an sie gewöhnen.
Laura schlägt das Buch auf, um ein paar Pflegekinder vorzustellen.
Auf der ersten Seite sind alle Pflegekinder abgebildet. So kleine Bilder von denen. Und ich stelle euch 3 davon vor. Milo ist eine Quasselstrippe. Abigail ist im Gegenteil sehr still. Rufus ist sehr begabt und schreibt Gedichte.
Mal wohnen Pflegekinder in der Familie, die eher zu dem coolen Jan passen, der liebend gern mit seinem Leistungssport Schwimmen angibt und ohnehin alles besser weiß.
Dann aber kommt ein Mädchen oder Junge in die Familie, das sich besser mit dem ruhigen Ton versteht. So gibt es manchmal Streit, aber auch das Glück über die neuen Freundschaften. Dass der Abschied dann von dem Familienmitglied auf Zeit schwerfällt, braucht man wohl nicht zu erklären. Laura ist zumindest froh, dass sich diese schwierigen Situationen mit lustigen abwechseln.
Also gerade kam was Trauriges und dann irgendwie steigt das so nach oben und dann wird das irgendwie so ein peppiges.
Und was heißt das in Kakadus?
Ich vergebe 5 Kakadus, weil bei manchen Stellen fand ich es richtig super, aber bei manchen auch eben nicht.
Das waren unsere Buchtipps von Kakadu-Reporterin Regina Voss und der Lese-Crew. Ihr findet alles auch nochmal bei uns auf der Homepage www.kakadu.de. Da findet ihr auch alle Beiträge nochmal zum Anhören und im Kakadu-Podcast könnt ihr euch die ganze Sendung nochmal anhören. Eine neue, also eine niegelnagelneue Ausgabe gibt es dann morgen ab 15 Uhr am Kakadu-Musiktag. Da geht es bei uns um ein ganz ungewöhnliches Musikfestival, bei dem sogar mit Bohrmaschinen Musik gemacht wird. Bohrmaschine trifft Trompete. Mehr dann morgen. Ich bin Patricia, hier kommt gleich die Tonart mit Martin Böttcher. Macht's gut und eine Portion Quatsch machen zum Schlapplachen kriegt ihr noch für den Weg mit. Tschüssi.